ARD Sounds.
Sprechen wir über Mord. Tod am Nikolaustag. Ein Faustschlag und ein toter Feuerwehrmann. Der SWR Kultur True Crime Podcast. Mit Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
Servus und grüß Gott, zu einer weiteren Folge sprechen wir über Mord und hallo an Mr. Strafrecht Thomas Fischer.
Hallo Herr Schmidt.
Ohne Punkt und Komma komme ich zur fiesen Eingangsfrage und frage, wann ist ein Mann ein Mann und an wen denke ich dabei? Ruckzuck.
Ich glaube an den Herrn Grönemeyer.
Ja, natürlich richtig, da konnte ich sie nicht aufs Glatteis führen. Ein kleines Musikquiz, das war jetzt eigentlich mein Plan. Bei der Frage, wann ist ein Mann ein Mann, da musste ich natürlich an Herbert Grönemeyer denken.
Wenn als Kind schon auf Mann geeicht, wann ist ein Mann ein Mann? Wann ist ein Mann ein Mann? Wann ist ein Mann ein Mann?
Gefällt Ihnen das?
Mel.
Ich persönlich mag den Song ja eigentlich ganz gerne. Ich muss aber noch etwas zugeben, als ich ihn mir rausgesucht habe für diese Produktion, da ist mir was anderes über den Weg gelaufen. Es gibt nämlich verschiedene Coverversionen, darunter eine von einem alten Bekannten, den wir gerade auch erst in einem Fall im Vorgespräch hatten, und zwar Rechtsanwalt Robert Liebling, also Manfred Krug. Der hat ja ab und an gesungen, es ist eigentlich ein Verbrechen am Hörer. Wollen wir es uns anhören?
Nein, das muss nicht sein. Ich bin auch kein Grönemeyer-Freund und ich finde schon das Original anstrengend.
Doch, ich glaube, wir müssen es uns anhören. Also, Männer in der Version von Manfred Krug.
Männer kriegen keine Kinder. Männer kriegen dünnes Haar. Männer sind auch Menschen. Männer sind etwas sonderbar, Männer sind so verletzlich. Männer sind auf dieser Welt einfach unersetzlich. Wann ist ein Mann ein Mann?
Wann ist ein Mann ein Mann? Die Frage wird uns in diesem Fall auf jeden Fall noch beschäftigen. Es ist ein Fall, der sehr spektakulär war und über den es, glaube ich, allerhand zu sagen gibt, denn manches ist nicht so, wie es am Anfang schien. Hören wir rein, worum es geht.
Bei einem Streit um eine Zigarette hatte der Hauptangeklagte am Nikolaustag einen 49-jährigen Feuerwehrmann mit einem einzigen Schlag gegen den Kopf tödlich verletzt.
Ich finde es furchtbar. Und dass Kinder sowas machen, halbe Kinder, das ist doch schlimm.
Diese Brutalität aus Nichtigkeiten heraus muss uns alle erschrecken und wir müssen alles dafür tun, um solche Gewalt im öffentlichen Raum entsprechend einzudämmen.
Solche Kameraden haben von mir einen Freibrief. Also da ist von mir einfach irgendwo eine Gesetzeslücke. Vom Jugendstrafrecht zum Erwachsenenstrafrecht. Die fühlen sich erwachsen, sie tun, wie wenn sie erwachsen wären und dann werden sie behandelt wie Kinder. Und das ist das, was ich nicht verstehen kann.
Diese letzte Aussage über das Jugendstrafrecht, die finde ich ganz besonders interessant und die sollten wir noch einen Moment im Hinterkopf behalten. Ich verspreche, ich komme darauf zurück, denn da gibt es etwas zu diskutieren und es gibt auch etwas über den zu wissen, der es gesagt hat. Doch dem Ritus folgend fasst uns zuvor Isabelle Demey den Fall zusammen.
Ein paar Glühweine auf dem Christkindlesmarkt, noch ein Bier in einer Kneipe. Gegen 22.40 Uhr wollen Roland S., seine Frau und ein befreundetes Paar am 6. Dezember 2019 nach Hause. Sie gehen zu einem Taxistand am Königsplatz in der Augsburger Innenstadt. Die Frauen laufen voraus, Roland S. und sein Freund hinterher. Roland S. ist 49 Jahre alt und Feuerwehrmann von Beruf. Als er mit seinem Freund an 7 jungen Männern vorbeiläuft, wird er von einem 17-Jährigen nach einer Zigarette gefragt. Roland S. reagiert unwirsch. Er solle die Schnauze halten, blafft er Alessio L. an. Es folgt ein Wortgefecht. Der Feuerwehrmann geht auf Alessio L. zu. Einen Moment lang stehen die beiden Kopf an Kopf voreinander. Als der Jugendliche zurückweicht, wird er von Roland S. geschubst. Für den Feuerwehrmann ist die Auseinandersetzung damit beendet. Doch plötzlich schlägt ihm Halid S., auch er ist 17 Jahre alt, mit voller Wucht mit der Faust gegen den Kopf. Roland S. ist sofort tot. Ein Rechtsmediziner wird später feststellen, dass der Faustschlag bei dem 49-Jährigen eine tödliche Hirnblutung verursacht hat. Auch sein Freund wird angegriffen und schwer verletzt. Halid S., Alessio L. und 5 weitere junge Männer kommen auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft. Das Amtsgericht Augsburg stuft die Tat als Totschlag ein. Alessio L. und die anderen sollen Beihilfe geleistet haben. Die jungen Männer sollen den Feuerwehrmann umzingelt haben, um ihn einzuschüchtern. Das Landgericht Augsburg hebt 6 der Haftbefehle kurz vor Weihnachten wieder auf. Das Gericht geht nach Auswertung von Zeugenaussagen und Videoaufnahmen von einem anderen Tatgeschehen aus. Nur Halid S. muss in Untersuchungshaft bleiben. Wenige Tage später setzt das Oberlandesgericht München die Haftbefehle wieder in Kraft. Und Alessio L. legt mit Hilfe seines Verteidigers Verfassungsbeschwerde ein. Das Bundesverfassungsgericht schließt sich im März 2020 der Argumentation des Landgerichts an. Alessio L. sei nur am Tatort anwesend gewesen und habe den Faustschlag nicht unterstützt. Der 17-Jährige und 5 andere junge Männer kommen frei. Halid S. bleibt inhaftiert. Im Oktober 2020 beginnt vor einer Jugendkammer des Landgerichts Augsburg der Prozess. Im Fall des Todes von Roland S. geht es nicht mehr um den Vorwurf des Totschlags, sondern um Körperverletzung mit Todesfolge. Halid S. räumt über seinen Verteidiger das Tatgeschehen weitgehend ein. Er beteuert jedoch, den Feuerwehrmann nur geschlagen zu haben, um seinen Freund zu verteidigen. Dass ein Schlag den Mann tötet, habe er weder geglaubt noch gewollt. Am 6. November 2020 verurteilt das Gericht Halid S. wegen Körperverletzung mit Todesfolge und gefährlicher Körperverletzung zu einer Jugendstrafe von 4,5 Jahren. Nach Überzeugung des Gerichts belegen die Aufnahmen einer Überwachungskamera, dass Halid S. aus einem Dominanzstreben heraus den Feuerwehrmann geschlagen hat. Zu keiner Zeit sei es darum gegangen, sich oder seine Freunde zu schützen. Der Faustschlag sei weder durch Notwehr noch durch Nothilfe gerechtfertigt gewesen. Die beiden Mitangeklagten, die zusammen mit Halid S. den Freund von Roland S. angegriffen haben, kommen mit Bewährungsstrafen wegen gefährlicher Körperverletzung davon.
Ein extrem spektakulärer Fall damals, Thomas Fischer, und ein extrem eigentlich unspektakuläres eigentliches Tatgeschehen, oder? Das ist eine Diskussion, eine Schubserei, möglicherweise wechselseitige Beleidigungen, wie es wahrscheinlich, wir zeichnen jetzt gerade in der Vorfastnachtswoche 2026 auf, in diesen Tagen, in den kommenden Tagen, hundert- und tausendfach in Deutschland passiert und ganz anders ausgeht. Und irgendwie habe ich gedacht, bei diesem Fall ist es eigentlich ganz ähnlich dieser morgendlichen Situation vor einem McDonald's in Offenbach, den wir im Fall der getöteten Tutsche Albarak besprochen haben. So ein Geschehen, das sich einfach völlig anders entwickelt, als sehr wahrscheinlich sich alle vorher gedacht haben. Liege ich da richtig?
Das auf jeden Fall vom Ergebnis her. Sagen Sie völlig richtig. Spektakulär ist nicht der Tathergang, der ist eher gewöhnlich, finde ich persönlich. Also der Fall hat an Spektakularität so extrem gewonnen im Hinblick darauf, dass die Angeklagten die waren, die sie waren oder die sie sind. Es ergibt sich sozusagen daraus, dass es 7 Jugendliche oder Heranwachsende waren, die alle hießen nicht Horst und Werner, sondern Halid und so weiter. Und das Tatopfer war ein Feuerwehrmann. Ich habe die Pressemappe, die ich wie immer bekommen habe, durchgelesen. Es gibt ja keinen Bericht über diese ganze Sache, wo die Berufstätigkeit des Tatopfers als Feuerwehrmann nicht ausführlich dargestellt ist. Mein Blick fällt gerade auf eine Schlagzeile aus der Bild. Dieser Kerl hat den Feuerwehrmann tot geprügelt. Wenn ich mich recht auch noch persönlich erinnere, lief es unter dem Stichwort Bande von Migranten, Schlägern, macht sich über deutsche verdienstvolle Ehemänner und Feuerwehrleute her. Wobei man sagen muss, der hätte ja auch Deutschlehrer sein können oder Physiotherapeut. Es hat ja auch nicht die Spur einer Rolle gespielt, dass das Tatopfer Feuerwehrmann war. Kein bisschen. Ne?
Nicht im Dienst, privat.
Der hat sich auch nicht vorgestellt und hat gesagt, ich bin Feuerwehrmann und deshalb wurde er dann geschlagen oder so. Ja. Sondern es war gerade anders und die Aggression, wie wir gerade gehört haben, ging ja eigentlich von ihm aus. Jemand anderen zu sagen, hast du mal eine Zigarette, ist ja jetzt kein Angriff. Sondern er hat ja dann gesagt, halt die Schnauze und ist dann alsbald noch dann aggressiv auf ihn zugegangen, in der typischen Weise so Auge in Auge, 10 Zentimeter Abstand, nach dem Motto, willst du was, ne? Kannst du haben. Und die kam ja auch da irgendwie von einer Feier, Weihnachtsmarkt oder was, da wird der Glühwein vielleicht auch seine Wirkung schon gehabt haben und so passiert dann sowas.
Wobei niemand in der Situation denkt, auch nicht in dem Moment, in dem geschlagen wird, dass das Ganze jetzt tödlich enden könnte.
Natürlich nicht. Es ist ja offensichtlich, dass der jetzt nicht sagt, jetzt schlage ich dich tot. Er hat ja auch nur diesen einen Schlag ihm versetzt, dann ist er sofort zusammengebrochen. Er hat auch nicht weiter jetzt auf den eingewirkt, als er am Boden lag. Man hat ja öfter mit solchen Fällen zu tun, in denen durch die Einwirkung eines Schlags das Opfer zu Boden fällt und dann den Kopf auf den Bordsteinkante schlägt und so weiter und dann
daraus die schweren Verletzungen resultieren.
Hirnblutungen daraus entstehen oder ein Schädelbruch und so weiter. Hier war es ja noch ganz anders. Ja, der war offenbar schon tot, als er dann auf den Boden fiel. Sondern es ist unmittelbar durch den Schlag selbst herbeigeführt worden. Das ist natürlich ein extrem seltenes Ereignis, was man auch normalerweise nicht vorhersehen kann, ja, in der Regel. Trotzdem hat ja das Landgericht gesagt, ja, man muss aber wissen, wenn man jemanden mit voller Wucht gegen den Kopf schlägt, dann kann alles passieren. Also da ist dann alles möglich, insbesondere solche Stürze, die dann zu schwersten Verletzungen führen.
Auf die rechtliche Dimension würde ich gerne gleich kommen, aber vorher noch mal kurz auf die gesellschaftliche Situation schauen. Sie haben einen wichtigen Aspekt schon angesprochen. Das war eben eine Gruppe von jungen Leuten mit Migrationshintergrund, die, glaube ich, bei vielen gerade auch in der damaligen Zeit so einen Klischeegedanken hervorgerufen hat, da haben wir wieder sowas, ich überspitze es jetzt mal völlig, wie an Silvester in Köln. Also es ist so eine Grundbefürchtung, für die es auch Ursachen gab, aber eine Grundbefürchtung hat sich realisiert. Es war dieses Thema, es ist ein Feuerwehrmann getroffen worden, was einhergeht schon seit vielen Monaten und Jahren leider mit dem Thema Feuerwehrleute und andere Rettungskräfte werden bei ihrer Arbeit angegriffen und überhaupt nicht mehr mit der Wertschätzung behandelt, wie das viele Jahrzehnte nach meinem Eindruck der Fall gewesen ist. Also im Grunde sind alle unguten Schlagworte zusammengekommen und dann hat irgend so eine Mischung aus der Volksseele und den Boulevardmedien daraus ja eigentlich eine ganz andere Geschichte gezimmert, oder? Ja,
und die Politik ist sofort darauf angesprungen und hat gleich umfangreich diskutiert, was für Maßnahmen jetzt erforderlich sind, damit die innere Sicherheit gestärkt wird. Also das war sozusagen eine von allen Seiten dann aufgeladene und aufgeputschte Situation und Stimmung, die dann gesagt hat, jetzt reicht's, jetzt müssen wir uns endlich wehren gegen diese ständigen Angriffe und so weiter. Das ist, obwohl es ja sich um eine, ganz unabhängig mal vom Ergebnis, ja, von diesem tragischen Ausgang der Sache, es sich um eine stinknormale Schlägerei gehandelt hat.
Ja. Schlägerei, Rüpelei, wie auch immer.
Stinknormal, ja. die 100-mal am Tag vorkommt. Ja. Das ist natürlich nicht schön. Ja. Ich will ja jetzt nicht dazu aufrufen, dass man das möglichst oft tut. Ganz im Gegenteil. Aber ein solcher Ausgang ist natürlich eine, Gottlob, ja, extrem seltene Ausnahme.
Und jetzt auf dem Weg ins Rechtliche, wirkt sich diese Stimmung dann auch auf die Staatsanwaltschaft Augsburg aus? Oder wie passiert es, dass die erste juristische Einordnung dieser Tat dann im Totschlagsparagrafen landet? In einer Situation, Sie haben es gesagt, in der man doch eigentlich mit einer gewissen Sachkenntnis davon ausgehen muss, solche Abläufe sind jetzt für einen Staatsanwalt, für eine Staatsanwältin auch nicht völlig lebensfremd und da könnte man doch auf die Idee kommen, dass das vielleicht eher eine Körperverletzung mit Todesfolge, eine fahrlässige Tötung, aber ein Totschlag?
Ja, das ist nicht unplausibel, was Sie da sagen. Das kann schon sein. Ich weiß es jetzt natürlich nicht. Ich schaue jetzt nicht rückwirkend in die Köpfe der Sachbearbeitenden und Staatsanwälte. Aber natürlich spielt so eine Stimmung schon eine gewisse Rolle. Auch zu sagen, die anderen werden alle wegen Beihilfe jetzt verfolgt. Weil der Schlag war der erste Schlag, ja. Und wo soll die Beihilfe bestehen? Sie haben ihn ja nicht. Die Jugendlichen haben das Opfer ja nicht umringt und bedrängt. Sondern die standen sich nur zwei gegenüber und die anderen standen daneben. Standen halt so rum. Ja. Und daraus jetzt eine Beihilfe zu machen zum Totschlag, das ist schon auch mutig, muss man sagen. Es hat ja auch nicht funktioniert. Das Landgericht hat es ja nicht so gesehen. Ja, aber in so einer allgemeinen Stimmung kann schon sein, dass eine Strafverfolgungsbehörde, eine Staatsanwaltschaft dann sagt, okay, also unter dem Dauerbeschuss von Bild und dem Innenminister und so weiter und der allgemeinen Stimmung und Fernsehberichterstattung und so weiter und so weiter, dann werden wir jetzt mal ein Zeichen setzen. Da kann ja das Landgericht dann mal schauen, was rauskommt. Das kann man ja auch mal machen so, ja. Das ist zwar nicht ganz lege artis, wenn man es so macht. Alle Staatsanwaltschaften ist ja nicht dazu da, politische Zeichen zu setzen, sondern im Prinzip neutral auch sowohl die belastenden als auch die entlastenden Umstände zu ermitteln und dann nach Recht und Gesetz anzuklagen oder auch nicht.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, und dann soll doch das Landgericht mal schauen, was es daraus macht. Ich habe mich gefragt, hätte man es von Anfang an als die Körperverletzung mit Todesfolge oder die fahrlässige Tötung angesehen, wäre es überhaupt zum Landgericht gekommen?
Na, ich denke schon, dass man das bei der Jugendkammer angeklagt hätte. Körperverletzung mit Todesfolge ist ja, bei Erwachsenen ist es ja eine schwere Straftat, ein schweres Verbrechen. Und bei Jugendlichen denke ich schon, dass das nicht zum Jugendschöffengericht oder Jugendrichter gegangen wäre.
Jetzt haben wir diesen Fall erst über die gesellschaftliche Debatte, dann so ein bisschen übers Ergebnis uns angeschaut. Ich würde gerne nochmal auf diesen tatsächlichen Moment der Auseinandersetzung und diesen Schlag eingehen und würde mit Ihnen nochmal rausarbeiten wollen, womit konnte der in der Sekunde des Schlages rechnen und was ist dann tatsächlich passiert? Was passiert ist, haben wir eigentlich auch schon besprochen, ein medizinisch nicht unbedingt wahrscheinliches, aber denkbares Ergebnis.
Da hat wahrscheinlich unser Angeklagter noch nie was von gehört, dass es sowas gibt. Aber das, da kommt es ja nicht drauf an bei der Fahrlässigkeit. Vielleicht noch ein kleiner Nachtrag. Die Süddeutsche hat aufgemacht mit einer Schlagzeile, die lautet, es geht um weit mehr als um die Gewalttat. Also das war ja sozusagen, ja, es geht um weit mehr, das war von Anfang an die Stimmung. Ja. Diese Tat ist eigentlich nur ein Zeichen für eine gesellschaftliche Entwicklung, die insgesamt jetzt bekämpft und gestoppt werden muss.
So die worin gelegen haben soll, ich habe den konkreten Artikel nicht vor Augen, in quasi von Migranten verursachter Gewalt.
Oder? Genau, ja. Und es geht um Gewaltbereitschaft in der Gesellschaft überhaupt, um diese migrantischen Tunichtgute und so weiter und so weiter. Gut, aber jetzt zurück zum Rechtlichen. Man kann davon ausgehen, sagt die herrschende Meinung, die Rechtsprechung, dass man bei massiver, zum Beispiel gegen den Kopf gerichteten Gewalt, ohne Waffen oder gefährliche Werkzeuge, sondern auch mal bei bloßer Gewalt mit Fäusten oder gar Tritten, muss man mit fast allem rechnen. Auch mit ganz unwahrscheinlichen Verläufen. Das kann aus verschiedensten Gründen sein, weil das Opfer betrunken ist oder weil das Opfer stolpert oder weil das Opfer behindert ist oder irgendwelche Gründe sonst hat oder weil das Opfer aus Angst zurückspringt und irgendwas anderes passiert. Damit muss man rechnen, wenn man jemanden mit voller Wucht gegen den Kopf schlägt. Und wie das dann genau verläuft, das ist natürlich für den jeweiligen Täter nicht vorhersehbar. Also wie es im Einzelnen verläuft, ob er jetzt mit der linken oder der rechten Kopfseite auf den Bordstein fällt oder so, das kann man ja vorher nicht planen. Und natürlich kann man auch nicht sagen, der muss sich das vorher auch überlegen, ob jetzt vielleicht eine Arterie im Gehirn platzt oder so. Ja, das sind ja maßgebliche Abweichungen im Kausalverlauf. Also zugerechnet wird ihm halt die Fahrlässigkeit, also das Wissen können und vermeiden können irgendeines gefährlichen und möglicherweise auch zum Tode führenden Ursachenzusammenhangs.
Aber wenn wir sagen, dass eigentlich diese Schlägereien tagtäglich passieren und Menschen dabei auch gegen den Kopf schlagen und viele von diesen Schlägereien möglicherweise nicht mal vor Gericht landen, weil sie irgendwie wechselseitig begangen sind, weil sich möglicherweise keiner findet, der eine Strafanzeige stellt, weil die Polizei nicht dazu kommt, weil, wird dann nur durch die Tatsache, dass ein Ablauf so endet, dass er tödlich endet, das Strafverfahren draus und bleiben eigentlich ganz viele andere, ganz ähnliche Taten strafrechtlich völlig ohne Konsequenz? Oder habe ich jetzt eine falsche Vorstellung von der Zahl und der justiziellen Behandlung von Gewaltdelikten?
Nein, andere Taten bleiben deshalb ohne strafrechtliche Konsequenz. Nicht deshalb, weil sie nicht strafbar sind, sondern weil sie nicht angezeigt werden.
So meine ich es, ja.
Oder weil der Täter nicht ermittelt werden kann, zum Beispiel. Natürlich, also man muss ja sagen, von mehreren tausend Schlägen gegen den Kopf führt vielleicht einer zum Tod, in so einem Zusammenhang. Jetzt gibt es natürlich die Möglichkeit, dass jemand sagt, ich schlag dich tot und das will er auch. Wenn man sich die Situation anders vorstellt und er sticht ihm mit dem Messer jetzt in den Bauch zum Beispiel, dann wird man auch sagen, da ist er sehr nah dran an einem mindestens bedingten Tötungsvorsatz. Also wenn man an so eine gefährliche Stelle mit dem Messer reinsticht, dann will man in der Regel nicht nur eine kleine Körperverletzung damit begehen, also eine gefährliche Körperverletzung, aber ihm einen Denkzettel verpassen oder sowas. Ja. Davon wird man vielleicht ausgehen, wenn er den ins Gesäß sticht oder so. Ja. Aber normalerweise, in Anführungszeichen, denkt ja niemand daran, dass er jetzt mit seinen Schlägen, die er in so einer Schrangelei, Schlägerei da austeilt, dass er da jetzt Leichen hinterlässt auf dem Pflaster, ja. Sondern der will ihn halt verletzen, Schmerz zufügen, einschüchtern, was auch immer, seine Wut abreagieren. Und in der Tat, die Körperverletzung, die er vorlegt, das ist ja eine Vorsatztat. Und der Tatbestand der Körperverletzung mit Todesfolge ist eine sogenannte Erfolgsqualifikation. Das bedeutet, da gibt es ein Grunddelikt, Körperverletzung. Und dieses Grunddelikt führt zu einer Folge, die das Delikt qualifiziert, also höheres Unrecht verwirklicht. Und der Erfolg, also der Todeserfolg, der ist nicht vorsätzlich, denn dann wäre es ja ein Totschlag, sondern fahrlässig verursacht. Also er hätte das vermeiden müssen und hätte es auch aus seiner subjektiven Fähigkeit und so Erkenntnisfähigkeit, hätte er diesen Erfolg auch verhindern können.
Das heißt doch dann aber, dass gerade bei diesen Delikten eigentlich die Spanne dessen, was ich letztlich im Strafausspruch an strafrechtlicher Folge habe, extrem groß sein müsste, weil die Fälle sehr unterschiedlich sind und weil es hier nochmal ganz besonders darauf ankommt, sich wirklich den Einzelfall anzuschauen, wie erkennbar war der Erfolgseintritt, was genau hat er getan. Also eigentlich das glatte Gegenteil von den pauschalen Urteilen, über die wir anfangs in diesem Fall gesprochen haben.
Also ja, natürlich, aus der Sicht des Täters, der subjektiven Sicht des Täters, ist ja so ein Erfolg praktisch Zufall. Ne? Er denkt ja auch darüber nicht nach. Das ist ja, wird ihm ja gerade vorgeworfen, dass er darüber nicht nachgedacht hat. Dem dient ja auch diese Strafdrohung des § 226 Körperverletzung mit Todesfolge, dass man halt weiß, wenn man eine vorsätzliche Körperverletzung begeht, da kann auch was Schlimmes rauskommen. Es kann ja auch eine schwere Körperverletzung werden, die ja eine Qualifikation ist. Also zum Beispiel das Verlust eines Auges oder sonst irgendwas. Ja, das sind ja dann sogenannte schwere Körperverletzungen, 225. Und da die eine solche schwere Folge häufig aus der Sicht des Täters reiner Zufall ist, sollte man eigentlich meinen, dass man daraus die Lehre ziehen sollte. Das ist jedenfalls der Sinn, den der Gesetzgeber damit bezweckt, dass der rechtsunterworfene Mensch, der sich immer im Strafgesetzbuch orientiert, was er darf und was er nicht darf, dass er halt sagt, da lasse ich lieber die Finger von der Körperverletzung, weil da kann ja was Schlimmes passieren und dann wird die Sache richtig ernst. Das ist, klingt jetzt ein bisschen albern, aber so ist es ja
so ist grundsätzlich so gedacht. Ist
grundsätzlich gedacht.
Ob das nachts auf dem Königsplatz und abends in der Kneipe noch funktioniert, andere genau, Frage.
So ist es. Natürlich, wenn wir jetzt hier in die Stadt Baden-Baden runtergehen, da prügeln sich ja jetzt nicht hunderte von Menschen ständig.
Oh, wenn sie wüssten.
Also die Straßen sind ja nicht voll von kriegerischen Auseinandersetzungen. Ja? Das heißt, die meisten Menschen halten sich ja an die Regeln, muss man mal sagen. Ja? Und manche tun es halt nicht. Bei der Körperverletzung tun es ziemlich viele nicht.
Ja, wobei sie mich jetzt natürlich locken mit dieser Bemerkung. Man könnte jetzt schon eine Sekunde auch nochmal darüber nachdenken, in welchen Milieus, zu welchen Uhrzeiten sich die entsprechenden Körperverletzungen dann eben doch sehr häufen und was man daraus wieder ablesen kann. Und dann sind wir dann schon auch wieder in Richtung der Debatte eingangs über die Frage, ob diese Konstellation schon von ihrem äußeren Anschein, eine Gruppe Jugendlicher mit Migrationshintergrund und zwei gutbürgerliche Augsburger Ehepaare, die da aneinander geraten, das erfüllt dann schon wieder gewisse, ich möchte nicht sagen Klischees, aber eben eine Situation, in der es dann eben passiert. Aber ja.
Ja, aber wir können ja nicht die Menschen abschaffen. Also man kann ja nicht sagen, diese Milieus müssen verschwinden aus Deutschland. Es gibt diese Menschen halt, und ich meine jetzt damit nicht Migranten, sondern es gibt Menschen, die eine, sagen wir mal, niedrigere Gewaltschwelle haben, zum Beispiel junge Männer. Insbesondere wenn sie noch in Gruppen auftreten und sich da dicke und wichtig machen wollen und so weiter und nicht angstvoll jetzt weglaufen und nach der Mama rufen. Und so war es ja auf der Seite des Tatopfers ja auch. Da kommt halt dazu, dass vermutlich da Alkohol eine Rolle spielte. Alkohol steigert die Aggressionsbereitschaft und senkt die Hemmschwelle. Ja. Weiß ja jeder. Und normalerweise, wenn einem irgend so ein jugendlicher Mensch da anquatscht und sagt, hast du mal eine Zigarette, dann würde man ja jetzt nicht sagen, was willst du, halt die Schnauze und so weiter und auf den zugehen. Das zeigt ja doch eine hohe Aggressionsbereitschaft. Da geht er jetzt nicht dahin und denkt, wenn ich da jetzt auf den zugehe, dann laufen die alle weg. sondern der will ja irgendwas. Der rechnet ja auch mit irgendwas. Und er sagt, wenn du jetzt noch ein bisschen, ne, quatsch mich jetzt noch einmal an oder mach noch irgendwas und dann werde ich gewalttätig werden.
Da ist warum auch immer ein Triggerpunkt erwischt, ja.
Und das ist ja auch die Szene, in der das vorkommt. Ja? Also es gibt auch verheiratete Feuerwehrmänner, die zu gewissen Zeiten eine hohe Aggressionsbereitschaft zeigen. So ist es. Die meisten Schläger, die so rumlaufen und die Körperverletzungen begehen, wenn man die fragen würde, so, was machst du denn so in deinem Leben? Die würden ja nicht sagen, ich gehe durch die Straße und bin auf der Suche nach Schlägereien. Es gibt vielleicht einzelne Menschen, die so drauf sind, ja. Aber der normale Körperverletzer, Körperverletzer sagt, ich bin eigentlich ein friedlicher Mensch, ja. Allerdings alles gefallen lassen tue ich mir auch nicht. Und das führte leider schon viermal in meinem Leben dazu, dass ich in die Schlägerei verwickelt war.
Genau, jetzt möchte ich trotzdem nochmal festhalten, dass auch mit einer groben Unfreundlichkeit auf die Frage hin, ob man eine Zigarette rausgeben würde, auch mit einem unflätigen Verhalten im anderen gegenüber, der, ich nenne ihn jetzt einfach Feuerwehrmann, ja auch nicht hinnehmen musste, dass er geschlagen wird, egal wie. Nur, dass die Folge halt völlig unabsehbar war.
Natürlich, der Angeklagte war nicht in einer Notwehrsituation. Ja? Er wurde geschubst, aber sonst
weiter eben auch nichts.
Also er wurde ja nicht geschubst, sondern der andere, sein Kumpel wurde ja geschubst. Er war überhaupt nicht involviert in diese unmittelbare Konfrontation, sondern er hat dann eingegriffen. Und zwar hat er eingegriffen, weil er halt gedacht hat, er ist da jetzt berufen,
Partei zu ergreifen
und sich durchzusetzen.
Ja.
So wird es ungefähr gewesen sein.
Genau.
Spontane Wut und Aggression.
Die Strafe für diese Körperverletzung mit Todesfolge und gefährliche Körperverletzung sind ja beide Delikte von der Kammer angenommen worden, ist eine Jugendstrafe von 4,5 Jahren.
Wobei die gefährliche Körperverletzung, das war ja dann die gemeinschaftliche Körperverletzung an dem anderen Freund, weil die Körperverletzung, die vorsätzliche, die in der Todesfolgetat liegt, die ist ja damit schon enthalten. Also das war jetzt nicht an dem Feuerwehrmann eine gefährliche und eine mit Todesfolge, sondern es war eine Körperverletzung mit Todesfolge am Feuerwehrmann und eine gefährliche Körperverletzung
an dem Freund. Ja. 4,5 Jahre, wie sortieren wir das ein? Ein eher hartes Urteil, oder? Ja, schwierig.
Ja, also ich weiß ja jetzt nicht genau, wie die sich so dargestellt haben. Also nicht, wie die sich aufgeführt haben, sondern wie sich so die Persönlichkeit dargestellt hat, wie sich die Biografien dargestellt haben und so weiter. Das entzieht sich meiner Kenntnis. Der Strafrahmen geht bis 10 Jahre. In dem Rahmen muss halt die Unterberücksichtigung des Erziehungsgedankens,
wir sind im Jugendstrafrecht.
Im Jugendstrafrecht im Vordergrund steht, muss halt gesagt werden, wie lange muss die Strafe sein, um erzieherisch auf diesen jungen Mann einzuwirken.
Wir haben
seine schädlichen Neigungen oder so zu korrigieren.
Eingangs der Folge, und ich habe angekündigt, ich komme darauf zurück, haben wir einen Ton gehört und ich sag jetzt mal dazu, der ist von Christian M., das ist der Begleiter gewesen, der selber verletzt worden ist und der natürlich an dem Prozess auch teilgenommen hat. Sein Freund ist zu Tode gekommen bei diesem Tatgeschehen und vielleicht hören wir uns nochmal an, was er über das Urteil und dann eben auch über die 4,5 Jahre Jugendstrafe gesagt hat.
Solche Kameraden haben von mir einen Freibrief. Also da ist von mir einfach irgendwo eine Gesetzeslücke. Keine Ahnung, vom Jugendstrafrecht zum Erwachsenenstrafrecht. Die fühlen sich erwachsen, sie tun, wie wenn sie erwachsen wären und dann werden sie behandelt wie Kinder. Und das ist das, was ich nicht verstehen kann.
Ich glaube, da müssen wir ganz klar mit einpreisen. Er hat seinen Freund verloren, er ist selber Betroffener dieser Tat gewesen. Wie viel ist da dran an dem Satz, sie kriegen quasi das Privileg des Jugendstrafrechts, aber sie verhalten sich ja wie Erwachsene.
Da ist ganz wenig dran, also um nicht zu sagen nichts. Das heißt, sie verhalten sich wie Erwachsene. Sie verhalten sich ja gerade nicht wie Erwachsene vielleicht, ja, sondern wenn ein 6-jähriges Kind ein Haus in Brand steckt, dann sagt man ja auch nicht, der verhält sich wie ein erwachsener Brandstifter, also wird er auch so bestraft. Sondern man sagt ja, der ist, sagen wir, 14 Jahre alt, dass er strafmündig ist. ist aber so unreif, dass er über gar nichts nachdenkt und dass er jedem Impuls nachgibt und dass er sich auf jeden Kram einlässt. Also man hat ja eine ungefähre Vorstellung davon, was der Unterschied zwischen einem unreifen Jugendlichen und einem halbwegs reifen Erwachsenen ist. Man stellt sich darunter das vor, ne? Sonst wird man das nicht so unterscheiden. Und der Mensch kommt ja nicht mit 14 Jahren plötzlich als reife Persönlichkeit ins Leben, sondern die Reifung vollzieht sich ja langsam. Das sieht man ja auch an Deliktstrukturen zwischen dem 14. und dem 40. Lebensjahr beispielsweise. Da ändert sich ja die Deliktstruktur bei den meisten Straftätern.
Hin von der Körperverletzung? Nein.
Weg von solchen, sagen wir mal, vollkommen blöden Straftaten, Schlägereien oder sowas hin zu ausgeklügelten Betrügereien.
Ich wollte gerade sagen, weg von der Körperverletzung hin zur Steuerhinterziehung. Ja,
zum Beispiel. Es war jetzt nur so ein Gedanke, den man da einbringen kann. Also ich halte von der Meinung nichts. Sie fühlen sich wie Erwachsene. Natürlich kann jetzt sicher jeder mal drüber selber Gedanken machen, wie er sich so mit 17 gefühlt hat, als er breitschuldig durch die Straßen gegangen ist und was er damals alles so gemacht hat. Und zu was er sich hat überreden lassen oder andere überredet hat, zu welchen Mutproben und welchen unglaublichen Abenteuern man da bereit war, als man 16, 17, 18 Jahre alt war. Und wie blöd man sich da fühlt im Rückblick und denkt, mein lieber Mann, da habe ich aber Glück gehabt. Ne?
Ich glaube, wir müssen trotzdem noch mal eine Sekunde in Erinnerung rufen. Er sagt das aus der Perspektive des Opfers.
Ja, natürlich, das ist ja sein gutes Recht. Er kann ja die Meinung selbstverständlich haben und er ist ja selber Opfer und als Opfer hat man natürlich immer eine andere Sicht, als wenn man jetzt Jahre später gemütlich im Studio sitzt oder wenn man jetzt als Richter am Gerichtssaal sitzt und das jetzt halbwegs objektiv aus so einer Gesamtsicht betrachten muss, dann sieht man das völlig anders. Aber klar, das bestimmen ja nicht, zum Glück muss man ja sagen, bestimmen ja nicht die Opfer die Strafhöhe.
Klar ist, der Täter war 17 Jahre alt. Das heißt, wir sind noch nicht in dem Bereich, in dem es ein Ermessen im Jugendstrafrecht gibt. Ist es anzuwenden oder nicht? Zwischen 18 und 21 muss man sich sehr anschauen. Welches Recht nimmt man, das Erwachsenenstrafrecht oder das Jugendstrafrecht? Bei 17 ist die Sache ja klar.
Ja.
Und genau deswegen gibt es nicht erst seit diesem Fall immer wieder die Debatte, sollte man diese Altersgrenzen alle nach unten setzen, mit der Strafbarkeit früher anfangen, das Jugendstrafrecht früher enden lassen. Auch unter Berufung darauf, dass sich, ob tatsächlich oder nicht, solche Fälle häufen, die Gewaltbereitschaft in diesem Alter so hoch ist. Wie stehen Sie dazu?
Ja, ich kenne diese rechtspolitische Ansicht schon seit 50 Jahren. Es sind aber immer dieselben Argumente. Auch vor 50 Jahren wurde schon gesagt, die Jugend von heute, die ist ja viel schlimmer als die früher. Raufte man sich mal ein bisschen auf den Schulhof und heute ist jeder schwer bewaffnet und so weiter und so weiter. Und es wird immer furchtbarer mit denen und die werden immer früher reif. Das stimmt ja auch nicht. Ob man jetzt die Strafbarkeits-, also die Strafmündigkeitsgrenze bei 14 macht oder bei 13, da wird man wahrscheinlich naturwissenschaftlich keine exakten Bestimmungen treffen können, Grenzen setzen können, sondern das ist weitgehend auch eine wertungs- und rechtspolitische Frage. Es gibt europäische Staaten, in denen die Strafmündigkeit früher ist, deutlich früher sogar. Es gibt auch welche, bei denen sie noch höher ist. Und es wird ja häufig gesagt, Strafmündigkeit ab 12 Jahren. Ja. Wozu soll das führen? Ja? Was wird damit bezweckt, dass dann diese 12-Jährigen auch so behandelt werden wie Erwachsene? Steckt man halt so ein 12-jähriges Bürschchen in so eine JVA mit lauter Rauschgifthändlern und Räubern und Vergewaltigern und sagt dann so, jetzt besser dich mal schön. Du bleibst jetzt 5 Jahre hier, dann kommst du mit 17 wieder raus und dann kannst du anfangen, mal eine Lehre zu machen oder so. Das kann nicht die Konsequenz sein. Das Ziel muss ja was anderes sein, wenn jemand mit 12 oder 13 eine Straftat begeht. Natürlich gibt es Fälle, in denen Straftaten in der Kinderzeit vor der Strafmündigkeit auch schon der Anfang einer, in Anführungszeichen, kriminellen Karriere sind. Natürlich
und möglicherweise im Jugendstrafrecht sogar eine Erziehungschance liegt, die das eigene Elternhaus gar nicht bietet.
Ja, das kann natürlich auch sein. Aber es ist ja nicht so, dass wenn ein 12-Jähriger schwere Straftaten begeht, dass das dann folgenlos bleibt. Denn er kann ja im Sozialrecht sagen, gibt es ja Möglichkeiten einzuwirken, auch auf solche Kinder, die Straftaten begehen. Mhm. Und wenn man jetzt da diese populäre, nicht ganz unpopuläre Stimmung, das muss alles viel härter sein, damit die endlich mal lernen, frühzeitig lernen, dass man sich, wie man sich anständig verhält, das ist ja eine, hat halt auch so einen hohen Vereinfachungsanteil, ja. Und dann stellen sich die Leute halt vor, da müssen jetzt in Kinderknäste eingewiesen werden und da werden dann diese ganzen Kinderverbrecher dann zusammengesperrt und dann wird immer Zucht und Ordnung und jeden Tag um den Hof marschiert oder so ein Zeug, ja. Aber wenn es ihre eigenen Kinder betreffen würde, würden sie es ja nicht sagen. Wenn das eigene Kind nach Hause kommt und sagt, leider von der Polizei nach Hause gebracht wird und da sagen die, ja, schauen Sie mal, was der jetzt heute wieder alles geklaut hat. Oder der hat jetzt eine Schlägerei angefangen auf dem Schulhof oder sonst wen, hat irgendein Mädchen verprügelt oder sonst irgendwas. Dann sagen die ja nicht zu ihren Kindern, ab in den Knast. Ne? Mhm. Sondern dann sagen sie, der arme Junge, die Oma ist gestorben, es geht ihm zurzeit nicht gut, das macht er auch sicher nicht mehr wieder.
Und auf der anderen Seite gibt es viele Kinder und Jugendliche, die im Alter zwischen, ich sag mal, 13 und 16 so unendlich weit fern sind von schweren Straftaten, Wüstenkörperverletzungen, Diebstählen, Raubüberfällen, dass man nach meinem Eindruck doch auch umgekehrt argumentieren könnte und sagen könnte, die Fälle werden nur Konstellationen treffen, junge Menschen treffen, Familien treffen, in denen ganz offenkundig ein ganz großer Handlungsbedarf ist. Also ist doch diese Vorverlagerung möglicherweise, betrifft auch nur, ich sag mal flapsig, die Kundschaft, die ganz besondere Zuwendung aus dem Jugendstrafrecht, aus der Jugendhilfe brauchen würde.
Naja, Zuwendung ist was anderes als Strafe, muss man mal sagen. Ja, auch wenn man sagt, gut, der Jugendstrafvollzug hat vielfach erzieherische Mittel, aber Strafe ist schon noch eine Strafe. Also Jugendstrafvollzug ist jetzt kein Kinderheim. Ja. Da steht jetzt, sagen wir mal, nicht die Einwirkung durch freundliche Sozialarbeiterinnen im Vordergrund der Betreuung, ja, sondern die werden dann eingesperrt, wie andere Gefangene auch eingesperrt werden im Prinzip. Natürlich ist es so, dass die meisten Kinder und Jugendliche keine Straftaten begehen. Also man muss ja immer davon ausgehen, jeder Mensch begeht im Laufe seines Lebens Straftaten. Es ist ubiquitär. Ja. Das hört aber bei den meisten, hört das dann ganz schnell wieder auf. So in der Jugendzeit ist die gefährlichste Phase des Lebens. Jugendzeit bis junge Erwachsene, so bis 23, 24, das ist die gefährlichste Zeit. Da begehen die halt viele sinnlose Straftaten, weil sie sich auch über die Konsequenzen keine Gedanken machen. Die denken, das ist alles ein Witz und das mache ich mich jetzt wichtig und jetzt irgendwas wird da gemacht.
Diebstahl, Sachbeschädigung,
Zerstörung, Vandalismus, irgend so ein Case, ja. So, und das hört dann aber auf. Und viele machen auch wirklich nur ganz kleine Straftaten und machen das nur einmal und dann haben sie Angst und so weiter und halten sich auch dran. Andererseits, Gewalt ist ja auch bekannt, Gewalttätigkeiten werden häufig von Menschen begangen, die selbst Gewalterfahrung haben und die aus einem, sagen wir mal, vor einem biografischen Hintergrund handeln, in dem sie die Gewalt affin ist, um das mal so auszudrücken. Ja. Ist ja so, es gibt diese Milieus und wir können ja nicht die ganze Gesellschaft jetzt in eine staatliche Heil- und Fürsorgeanstalt umwandeln, ja, und jedem jungen Menschen gleich irgendwie einen Aufpasser und eine Sozialarbeiterin und eine Psychologin zur Seite stellen, damit er straffrei durchs Leben kommt. Das ist ja auch eine Vorstellung, die vollkommen unrealistisch wäre. Und ebenso unrealistisch ist die Vorstellung, man müsste nur immer hart draufschlagen. Dann würden die einen das nicht mehr wieder tun und die anderen würden es erst gar nicht versuchen. Das ist eine Vorstellung, die erfahrungsgemäß in der Realität sich nicht umsetzen lässt. Der Jugendknast, schon der Jugendarrest, ist ja nicht zwingend eine Veranstaltung, die zur...
Ponyhof
bietet. Ja, das meine ich gar nicht, sondern ich meine damit, dass es ja auch gravierende negative Einflüsse hat. Ja, wenn man zum ersten Mal als 15-Jähriger 4 Wochen in Jugendarrest geht wegen irgendwas, da trifft man auf Leute, die sind 17 und die haben schon ganz andere kriminelle Sachen gedreht und die erzählen einem dann auch 4 Wochen lang genau, wie man das macht und wie cool das ist.
Und es wird sich automatisch eine Hackordnung herausbilden und man wird versuchen, sich anzupassen.
Und im Jugendstrafvollzug ist natürlich eher noch mehr so. Ja. Das heißt, das führt jetzt nicht dazu, dass die alle sagen, jetzt will ich aber brav sein und lerne immer meine Englischvokabeln.
Gibt es etwas, was wir aus unserem heutigen Fall lernen können, außer der Skepsis gegenüber fetten Schlagzeilen in der Zeitung mit den großen Buchstaben?
Ja, man lernt daraus. Es war in diesem Fall nicht nur die mit den großen Buchstaben, sondern es war auch die mit den vielen kleinen Buchstaben.
Ich hätte fast gesagt, Seite. Ihre Süddeutsche, ja.
Zum Beispiel, aber sie haben ja alle darüber geschrieben, die Welt, die Zeit, glaube ich auch, die FAZ und so weiter und so weiter und viele andere. Wir kommen zum Anfang zurück, wurde er allgemein in dieser Stimmung geschrieben. Ja, jetzt muss endlich was gegen diese jugendlichen Schlägerbanden getan werden. Und das kann man ja jetzt so nicht sagen. Das war keine jugendliche Schlägerbande. Das war ein, wie wir jetzt schon mehrfach gesagt haben, in jeder Hinsicht unglückliches Zusammentreffen.
Gut, ich könnte jetzt aber provokant sagen, der falsche Fall für den richtigen Anlass.
Ja, na gut. Was lernen wir daraus, um auf Ihre Frage zurückzukommen? Das, was wir immer lernen, wenn man sich mit Fällen im Einzelnen beschäftigt, dass man dem ersten Impuls der Empörung möglichst, ich will nicht sagen misstrauisch, aber doch vorsichtig gegenübertreten sollte. Und dass es in der Regel darauf ankommt, zu versuchen, die Sache ein bisschen zu differenzieren. Man muss immer versuchen, auch mal das Schachbrett umzudrehen und zu sagen, wie sieht's von der anderen Seite aus? Könnte man das nicht auch anders betrachten? Jemand, der sich mit sowas nur beschäftigt, indem er einen kurzen Artikel in seinem Heimatblättchen oder in der Bildzeitung liest, kann eigentlich davon ausgehen, dass er nicht dazu in der Lage sein wird, diesen Fall jetzt sachgerecht zu beurteilen. Und eigentlich denke ich mir immer, die müssten das doch wissen, dass sie jetzt durch die Lektüre eines Zeitungsartikels, dass sie jetzt nicht in der Lage sind, das besser zu wissen als das Gericht, das sich da
Tage und stundenlang mit beschäftigt hat.
Und die Leute gesehen und angehört hat. Aber das, diese Einsicht ist nicht sehr weit verbreitet.
Wobei ich denke, Menschen, die uns bis hierhin zugehört haben, sind bereit, sich etwas intensiver auf die Sache einzulassen. Wir geben uns redlich Mühe.
In der Tat, und darum kämpfen wir ja hier.
Und genau. Ich danke für diesen Kampf, lieber Thomas Fischer. Das war unser Fall des getöteten Feuerwehrmanns vom Augsburger Königsplatz. Danke auch an Georg Brandl in der Regie und Sophia Hoog an den Reglern. Außerdem danke an Chris Eckert, Isabel Demey, Heike Fischer, Sonja Hase, Alex Grote und Lena Wernhöfer. Und ich danke allen, die geholfen haben, auch wenn ihr Arbeitgeber oder die Mandantschaft wahrscheinlich dagegen wären, wenn sie es denn wüssten. Wenn Sie Fälle, Fragen oder Feedback für uns haben, unsere E-Mail-Adresse lautet mord@swrkultur.de. Ich sage Tschüss, Ihr Holger Schmidt.
Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR Kultur. In der nächsten Folge geht es um den Fall einer Frau, die auf der Flucht vor ihrem Ehemann von einem LKW erfasst wird. Das komplette Podcast-Angebot auf swrkultur.de.
SWR Kultur. Neu entdecken.